rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter. An Österreichs Hochschulen herrscht Wahlkampf. Zwischen 9. Mai und 11. Mai wählen die Studierenden ihre Vertretung, wie alle zwei Jahre. Man sieht das an den Wahlplakaten vor den österreichischen Universitäten und Hochschulen. Es sind 350.000 Personen wahlberechtigt, das sind so ziemlich viele. Studierende werden ja oft als Seismograph gesehen für die Stimmung in der ganzen Gesellschaft. Insofern sind diese ÖH-Wahlen auch über den universitären Rahmen hinaus interessant, selbst wenn leider nur ein kleiner Teil der Studierenden tatsächlich an den Wahlen teilnimmt. Es gibt eine Bundesvertretung der ÖH für alle Universitäten und Hochschulen. Vor allem über die wollen wir sprechen, aber natürlich auch über die einzelnen Unis. In der Bundesvertretung war zuletzt eine Koalition von drei linken Listen in der Exekutive. Das ist der VSSTÖ, die Sozialistische Studierendenvertretung, die Grünalternative Gras und die Fachschaftslisten Österreichs, abgekürzt FLÖ. Es kandidieren zwei Listen des Kommunistischen Studierendenverbandes. In Opposition in der Bundesvertretung sind die bürgerlichen Studierendenparteien, die Aktionsgemeinschaft, die sich als die größte Studierendenorganisation Österreichs bezeichnet. Die Aktionsgemeinschaft betont, dass sie parteiunabhängig ist. Sie gilt allgemein als ÖVP-nahe. Die Junos sind ebenfalls in Opposition der Studierendenorganisation der NEOS. Genauso wie der Ring Freiheitlicher Studenten, RFS. Der RFS hat bei den letzten ÖH-Wahlen ein Mandat erhalten von insgesamt 55 in der Bundesvertretung und 2,7% der Stimmen. Das ist bemerkenswert. Wenn man weiß, in meiner Studentenzeit, das ist lange her, in den 70er Jahren, da war der RFS zweitstärkste Fraktion, weit vor dem VSSTÖ. Die Entwicklung im Land selbst, wo die Freiheitlichen in Umfragen an erster Stelle stehen, und die Entwicklung an den Unis, das klafft ziemlich auseinander. Wir haben in diese Sendung Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen eingeladen. Der RFS hat unsere Einladung nicht angenommen. Ich begrüße sehr herzlich von Gras, den grünen Alternativen, Marcel Bader. Guten Tag.
Tag.
Marcel Bader studiert Politik und Jus an Wien. Die Spitzenkandidatin ist erkrankt. Ich frage Sie jetzt, die grünen Alternativen stellen die Vorsitzende in der ÖH zurzeit. Ihre Mutterpartei, die Grünen, ist in der Bundesregierung. Sind Sie jetzt sowas wie das Establishment an den Unis?
Ich tue mir mit dem Wort, to be honest, schon ein bisschen schwer, das Establishment. Wenn wir uns einfach anschauen, Sie haben es vorhin sehr gut eingeführt, reingeläutet, die Mehrheitsverhältnisse in der ÖH haben sich vor ungefähr 20 Jahren sehr, sehr stark verschoben. Davor hatten wir immer eigentlich absolute einer konservativen Partei. Seit da haben wir eigentlich fast durchgängig linke Exekutiven. Wir sind schon lange in der Exekutive, wenn Sie das damit aussprechen wollen, das ist richtig. Und ich glaube, in dieser Exekutive haben wir auch mit unseren Koalitionspartnerinnen immer sehr, sehr viel erreicht. Man sieht, dass seitdem sind viele Sachen passiert, angefangen von der Wiedereinführung der Direktwahl, über ganz, ganz viele Projekte, die gestemmt worden sind, jetzt zum Beispiel in der jüngsten Vergangenheit, das Corona-Soforthilfepaket. Also wir sind durchaus in der Exekutive aktiv, tun das auch gerne, weil dafür treten wir an, die Hochschulen zu gestalten, die Hochschulvertretung zu gestalten, und dementsprechend freuen wir uns
jetzt
auch drüber.
Die Grünen sind in der Bundesregierung, die Bundesregierung ist nicht rasend populär. Spüren Sie da Gegenwind für Sie an den Unis?
Naja, wir haben natürlich ein gewisses Nahverhältnis zu den Grünen. Das leugnen wir auch in keiner Weise. Es steht sogar in unserer Satzung, dass wir ein freundschaftlich kritisches Verhältnis zu denen haben.
Der Vizekanzler hat an ihrer Wahl, Werbung sich auch beteiligt, ist zu ihnen hingekommen.
Ja, natürlich. Genauso wie sozialdemokratische Politikerinnen dem VSS Tür zu erfolgen, gratulieren oder auch ÖVP-Politikerinnen der Aktionsgemeinschaft.
Ja, aber kriegen Sie Gegenwind von der Bundespolitik?
Gegenwind, ich glaube, dass wir da eher der Gegenwind sind. Die Grünen setzen Sachen um, die gut sind. Das Klimaticket zum Beispiel, die Grünen haben aber genauso auch Sachen umgesetzt, von denen wir keine großen Fans waren. Zum Beispiel bei der UG-Novelle kam starker Gegenwind auch von Koalitionen, an denen die GRAS beteiligt war. Wir haben aufgezeigt, was daran gut ist. Wir haben aufgezeigt, was daran schlecht ist. Versuchen natürlich auch da unsere Kritik anzubringen.
Wir werden sozusagen da noch in die Details gehen. Ich freue mich sehr, dass von der Aktionsgemeinschaft Mohamed Durmaz gekommen ist. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Herr Durmaz studiert Wirtschaftsrecht in Innsbruck, ist Chef der größten nicht-linken Studierendenorganisation. Ich weiß, die Aktionsgemeinschaft sagt, sie ist parteiunabhängig. Aber als Staatsbürger frage ich Sie jetzt. Wir haben in dieser Woche eine Weichenstellung in Salzburg in Richtung einer Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Wir haben das in anderen Bundesländern auch. Wie unheimlich ist Ihnen das?
Naja, unheimlich. Es ist halt, kann man sehen, wie man will. Es ist für uns jetzt als Aktionsgemeinschaft oder auch für mich als Staatsbürger natürlich besorgniserregend, wenn die FPÖ immer mehr, sage ich jetzt mal, an die Macht kommt. Das ist für mich persönlich nicht sehr cool, aber in gleicher Weise ist es halt nicht meine Aufgabe, jetzt als Vorsitzender beispielsweise der Aktionsgemeinschaft mich zu diesen Themen halt zu äußern, weil es halt uns per se nicht betrifft oder wir uns aus gesellschaftspolitischen Themen weitestgehend raushalten.
Ja, aber das hat doch ein Gewicht. Die Stimme des Chefs der Aktionsgemeinschaft hat auch in der ÖVP im Großen ein Gewicht. Sagen Sie da, passt auf, übernehmt nicht zu viele FPÖ-Positionen, wie das zurzeit der Eindruck ist in der
Bundespolitik. Ich glaube nicht, dass meine Stimme bei Politikern von der ÖVP oder der FPÖ oder auch sonstigen Parteien groß Gewicht hat. Ich glaube, oder ich sage, ich kann sagen, dass es für mich wichtig ist, dass meine Stimme in der ÖH Kraft gewinnt und auch, also meine Stimme, ergo die Stimme der Aktionsgemeinschaft an Kraft gewinnt. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwer jetzt irgendwie Gedanken darüber macht, was ich über seine oder ihre Partei denke.
Alle Politiker müssen natürlich ein bisschen auf die Jugend, auch ihre Jugend.
Ja, natürlich, wir versuchen ja immer natürlich auch mit Stakeholdern da in Gesprächen zu sein, aber auf Landtagswahlen glaube ich jetzt nicht, dass ich da einen Einfluss habe.
Herr Durmaz, Sie sind in der Türkei geboren. Wie wichtig ist Ihnen Antirassismus? Wie wichtig ist Ihnen der Kampf gegen Islamophobie an den Unis?
Ja, das ist mir natürlich ein großes Anliegen. Also generell sind wir natürlich gegen Diskriminierung jeglicher Art, sowohl an Hochschulen als auch in der Gesellschaft natürlich. Für uns ist halt im Vordergrund steht halt der Antirassismus an den Hochschulen, weil wir da, glaube ich, am meisten dagegen machen können. Und es steht eigentlich bei uns auch gar nicht zur Debatte, dass wir geschlossen hinter dieser Aussage stehen.
Ich begrüße von Junos den jungen Liberalen Lukas Schobesberger. Willkommen.
Danke für die Einladung.
Lukas Schobesberger studiert ein Masterstudium in Innsbruck. Die Verbindung Junos und Neos ist ja ganz klar. Die Neos kommen sozusagen in der österreichischen Politik nicht so wirklich vom Fleck. In Salzburg sind sie sogar ausgeflogen aus dem Landtag. Haben Sie ein bisschen Angst, dass die Neos den Weg des liberalen Forums gehen könnten und immer schrumpfen, schrumpfen, schrumpfen als Stimme der liberalen Bürgerlichen in Österreich?
Nein, ich glaube nicht. Und in meiner Rolle als Junos-studierende Bundesvorsitzende und jetzt auch Spitzenkandidat fokussiere ich mich wirklich rein nur auf Studierendenpolitik. Also was in der Allgemeinpolitik passiert, ist eine Sache, die mich vielleicht persönlich interessiert, wie auch den den MU, die ganze Geschichte in Salzburg persönlich interessiert, aber auch in meiner Rolle geht es darum, Studierendenpolitik zu machen. Und was in der Allgemeinpolitik passiert, ist nicht mein Belange. Was NEOS macht, ist auch nicht mein Belange. Ich kümmere mich um Junos und treibe da Junos voran.
Jetzt, Junos befürwortet Dinge, die ziemlich unpopulär sind. Zum Beispiel Studiengebühren lese ich oder auch findet die Zugangsbeschränkungen an den Unis sollten kein Tabu sein. Warum tun Sie das? Das ist sozusagen, dass das bei der Basis den Studierenden nicht ankommt, muss man ja eigentlich erwarten, oder?
Klein, aber feiner Unterschied, nachgelagerte Studienbeiträge. Das ist ganz wichtig, das nachgelagert, weil für normale Studiengebühren sind wir auch nicht.
Was heißt nachgelagert?
Dass man sie erst nach dem Studium zahlt, wenn man genug verdient. Das macht einen riesigen Unterschied. Und was wir, Junos, halt uns selber als Ziel gesetzt haben, muss sich halt manchmal entscheiden eben. Also nimmt man die einfachen und schön klingenden Lösungen, die aber nicht funktionieren, oder nimmt man die funktionieren, auch wenn sie ein bisschen länger brauchen, um sie zu erklären, aber tatsächlich den Studierenden dann geholfen ist. Vielleicht auch dann aus der Konsequenz, dass man es länger erklären muss, teilweise unpopulär ist. Aber was uns da eben wichtig ist, ist, dass die Lösungen, die wir vorbringen, wirklich funktionieren im Endeffekt. Und dazu brauchen wir halt zum Beispiel solche Diskussionen, dass wir es erklären können.
Ich freue mich sehr, dass Alexandra Budanov von KSV Lilly gekommen ist. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Alexandra Budanov studiert Politikwissenschaften in Wien. Sie kandidiert für die Uni Wien, richtig?
Genau.
Die linke Liste ist die zweite kommunistische Fraktion in der ÖH. Am 1. Mai, da hat man sie gesehen, wie sie demonstriert haben mit vielen verschiedenen linken Gruppen am Ring. Warum lassen Sie eigentlich nicht das KSV weg und sagen nur, Sie sind die linke Liste, da müssten Sie sich nicht Fragen um die Verbrechen der Kommunisten im 20. Jahrhundert stellen?
Wir sind kommunistisch und wir finden auch, dass wir uns weiterhin kommunistisch nennen können und sollen, weil der Name einer befreiten Gesellschaft ist für uns Kommunismus. Wir setzen uns aber mit den Geschehen des Realsozialismus auseinander, kritisch auseinander und lehnen jegliche autoritäre Regime ab. Wir sind basisdemokratisch und antiautoritär organisiert und das sieht man auch bei uns an der Fraktionsstruktur.
Ich meine, die größten Diktaturen der Welt, China, Vietnam, andere sind kommunistisch. Ich meine, ist das nicht eine Hürde, wo man sagt, das ist eine lebendige linke Kraft, mit dem haben wir nichts zu tun, das dokumentieren wir auch im Namen. Lilly ist ein ganz guter Name.
Ja, ich finde Lilly ist auch ein schöner Name, aber ich würde auch, also eben, wir setzen uns kritisch damit auseinander, wir befürworten solche Regime nicht, eben wie in China, sondern sind da kritisch dagegen. Und deshalb, also für uns, sind wir trotzdem kommunistisch. Und ja, deshalb bleibt der Name KSV bei uns.
Ja, es stimmt natürlich, der Karl Marx hat mit der Diktatur in China auch nichts zu tun gehabt, aber das ist eine andere Diskussion. Marcel Bader, die Grünalternativen wollen eine klimaneutrale UNIS. Und als Vorbild wird die Uni Linz genannt, auch in Graz, glaube ich, ist sehr viel passiert. Wie kann so etwas passieren, klimaneutrale Unis nach Ihren Vorstellungen?
Wie Sie schon richtig angesprochen haben, diese zwei Universitäten, also die Universität Graz und die Universität Linz, haben sich dazu committet, dass sie bis 2030 klimaneutral werden wollen. Und das müssen alle Universitäten tun, beziehungsweise alle Hochschulen, beziehungsweise die komplette Gesellschaft. Also es führt kein Weg daran vorbei, drastischen Klimaschutz zu betreiben, weil wir wirklich mit Vollgas in die Klimakrise rasen. Wie genau das an der einzelnen Hochschule ausschaut, das muss dann sehr, sehr unterschiedlich erarbeitet werden, weil auch jede Hochschule andere Voraussetzungen hat. Die technischen Universitäten zum Beispiel sind sehr, sehr energieintensiv, was sich aber einfach aus dem erklären lässt, was sie tun. Deswegen hatten wir auch in der Teuerung diesen Monat, den die Technische Universität Wien zusperren musste im Winter, einfach weil die Energie so teuer geworden ist, wo wir eh auch wieder sehen, wenn wir da schon früher auf erneuerbare Energien zum Beispiel gesetzt hätten, dann hätten wir da schon sehr, sehr viel vorarbeiten können. Es ist viel nicht passiert und jetzt müssen wir jetzt viel aufholen. Und was die Universitäten tun können, ist sehr, sehr breit gefächert. Es geht um Bodenversiegelung. Man kann Flächen aufbrechen, man kann Flächen verwenden. Da kann man zum Beispiel auch Gemeinschaftsgärten machen, wo man dann auch nochmal eine soziale Komponente für die Studierenden hinzubekommen kann. Es geht um Dekarbonisierungspläne. Es geht darum, wie schafft die Universität an Fuhrperke da, wo es notwendig ist. Wie betreibe ich den? Wie kann ich da eventuell auch noch ein Sharing-Modell dazu bekommen? Also die Palette reicht wirklich von bis und jede Hochschule muss wirklich bei sich quasi anschauen, was sind meine Gegebenheiten, was ist mein Stand und wo kann ich anpacken? Kann ich Photovoltaik aufs Dach packen, etc. etc.
In der Klimapolitik möchte ich Sie alle fragen, ist das so ähnlich wie das, was Sie sich vorstellen, oder sind Ihre Vorstellungen da ganz anders, Herr Murmaß,
Visionsgemeinschaft? Ja, ich glaube, grundsätzlich sind wir uns alle einig, dass wir klimaneutrale Hochschulen wollen, auch bis 2030, ist genauso in unserem Programm verankert. Und ich kann als Beispiel auch nennen die ÖH-Exekutiven, wo wir als Aktionsgemeinschaft auch drin sind. Da geht diesbezüglich auch sehr viel weiter. Da nenne ich auch gerne Innsbruck als Beispiel, da kann man der Lukas wahrscheinlich auch zustimmen, sei es jetzt mit den mobilen Stadträdern, die für Studierende kostenlos zur Verfügung gestellt werden, oder beispielsweise auch Campusbegrünungen, was natürlich auch dazu zählt für uns. Es ist unserer Meinung nach aber von Bundesvertretungsebene leider zu wenig angegangen worden. Meines Wissens nach ist das Klimabudget nicht mal ausgenutzt worden. Da frage ich mich dann, okay, an den lokalen Hochschulen in Linz, Graz ist die Aktionsgemeinschaft genauso in der Exekutive. Da funktioniert es scheinbar. Warum funktioniert es dann auf Bundesebene nicht?
Es gibt dieser Tage Blockadeaktionen der letzten Generation. Wie stehen Sie dazu? Soll die ÖH das unterstützen? Wie halten Sie das grundsätzlich für nötig?
Wir finden grundsätzlich, dass Aktionismus natürlich ein Weg ist, um sich eine Stimme zu verschaffen. Aber es darf nie so weit gehen, dass man irgendwo diese Brücke für die Gespräche zwischen Stakeholder und ÖH in diesem Fall, dass diese Brücken einstürzen. Und mit radikalem Aktionismus sehen wir als den falschen Weg. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, da seine Stimme gegenüber Stakeholdern anzubringen. Aber
wie sehen Sie das, diese Aktionen von der letzten Generation? Unterstützen Sie das, sollen wir das unterstützen, oder halten Sie das eine Fehlentwicklung?
Ich meine, grundsätzlich, ich glaube, Demokratien halten Demonstrationen aus. Ich glaube, das sind auch ein wichtiges Instrument, keine Frage. Da würde ich mich nicht dagegen stellen. Was auch in der allgemeinen Welt da draußen passiert, ist auch, wie gesagt, nicht unsere Belange. Was aber schon etwas ist, was ich da ansprechen möchte, ist die Erde-Brennt-Geschichte mit Hörsäle besetzen etc. Das ist etwas, wo ich glaube, dass ein falscher Weg eingeschlagen wird. Einfach deswegen, weil man durch Hörsäle besetzen, wochenlang Hörsäle besetzen, eigentlich nichts anderes macht, als Bildung verhindert und man sich eigentlich der Verantwortung entzieht. Also all diese Leute, die in diesen Hörsälen gesessen sind und besetzt haben für das Klima, haben im Endeffekt Bildung von Studierenden verhindert, weil wir haben eine Raumknappheit und ein Hörsaal weniger ist ein Hörsaal weniger, das ist was. Und stattdessen hätten sie sich doch besser bilden sollen, weil das, was wir brauchen, in Wahrheit, um die Klimakrise zu beenden, sind Innovationen und ist Wissenschaft, und das schafft man nur durch Bildung. Und genau die zu blockieren, ist der komplett falsche Weg.
Ich nehme an, die Blockadeaktionen der letzten Generation begeistert Sie nicht wahnsinnig, wenn Sie das sogar gegen Hörsaalbesetzungen sind.
Also wenn Sie demonstrieren, ist mir das recht, weil das soll in Demokratien absolut aushaltbar sein. Man sollte nur aufpassen, dass man die essentiellen Dinge verhindert, wie zum Beispiel Bildung verhindert, weil das ist genau das, was wir brauchen zur Lösungsfindung.
Frau Bodanow, wie sehen Sie das mit dem Klimaakzent von Gras und den Vorstellungen, die Unis müssen klimaneutral werden? Wie stehen Sie da zu diesem Programmpunkt?
Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Die Unis sollten klimaneutral werden, da würde ich mich anschließen. Aber Klimaschutz ohne Antikapitalismus ist für uns Gartenarbeit. Das heißt, wir müssen auch eben gegen die großen Klimasünder vorgehen. Wir müssen gegen Großkonzerne vorgehen. Wir müssen gegen Überreiche vorgehen, weil das sind die Menschen, die schuld sind an der Klimakrise. Und eben zu dieser Erde-Brennt-Sache, wir haben Erde-Brennt an der Uni Wien auch sehr stark unterstützt. Und Lukas, ich denke, du warst nicht dabei, weil tatsächlich waren diese Hörsäle ein Ort für Bildung. Es wurden sehr viele Veranstaltungen abgehalten, wo sich die Leute weiterbilden konnten, über die Klimakrise weiterbilden konnten, sich organisieren konnten. Und dafür ist die Uni da, für Bildung und Organisation, damit wir uns als Studierende eben eine breite Bewegung schaffen können.
Möchten Sie als KSV Lilly in die Exekutive, auch im Bund, da gibt es ja eine linke Koalition, könnten wir ja sagen, vielleicht ist in der Zukunft diese linke Koalition auf KSV Lilly angewiesen?
Ja, wir sind bereit, in die Exekutive zu gehen, wir sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, aber wir gehen nur in eine linke Exekutive, wir sind die einzige Garantie für eine linke ÖH auf allen Unis, an denen wir antreten. Wir sind eben nicht bereit, mit Konservativen, Neoliberalen und schon gar nicht mit Rechtsextremen zu koalieren.
Jetzt frage ich den Herrn Murmaß, was ist sein Ziel für die Exekutive? Welche Koalition? Sie werden ja nicht die absolute Mehrheit kriegen, also welche Koalition hätten Sie gern?
Für uns, wir schließen wie immer natürlich den Linksextremen und Rechtsextremen Rand aus. Für uns steht die hochschulpolitische Arbeit im Vordergrund, und wenn es eine Koalition gibt, dann mit Hochschulpolitik im Vordergrund.
Also zum Beispiel auch mit GRAS oder VSSTÖ, könnten Sie sich vorstellen?
Kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
Aber nicht mit dem RFS wie Ihre Mutterpartei, mit der FPÖ,
das sagt so oft. Ich würde nicht sagen, dass das meine Mutterpartei ist.
Ja.
Auch nicht mit dem RFS.
GRAS, soll es eine Fortführung, ist Ihr Ziel die Fortführung der jetzigen Koalition?
Die jetzige Koalition hat gute Arbeit geleistet und leistet jetzt die letzten Monate der Periode ebenso weiterhin gute Arbeit. Ich bin sehr zufrieden damit. Wir werden trotzdem nach dem Wahlergebnis, je nachdem wie es ausfällt, mit allen Fraktionen in Gespräche treten, außer natürlich mit Rechtsextremen. Wir sind der klaren Meinung, dass Rechtsextreme nichts in Verantwortungspositionen zu suchen haben. Was für uns natürlich in einer Koalition ganz, ganz springend ist, ist eben Klimaschutz. Und da würde ich schon gerne nochmal zurückspringen zu ein paar Sachen, die gesagt worden sind. Das eine bezüglich Klimabudget. Wir haben ein sehr hohes Klimabudget ausverhandelt. Wir unterstützen auch immer wieder Initiativen. Eben zum Beispiel Erde brennt wurde von der Bundesvertretung als eine gute Bewegung anerkannt, ebenso auch von der Hochschulvertretung an der Universität Wien. Wir haben uns auch mit den Aktivistinnen der letzten Generation solidarisiert, haben gesagt, wir finden diese Forderungen wichtig und richtig. Es sind einfache Forderungen, die schnell umzusetzen sind, weil das auch unser Zugang ist. Also es wird sich ganz oft von der Allgemeinpolitik abgegrenzt. Wir stehen klar zum allgemeinpolitischen Mandat. Wir finden das allgemeinpolitische Mandat wichtig, weil zum Beispiel der Klimaschutz an den Hochschulen natürlich gar keine Option ist, sondern ein absolutes Muss. Aber wir werden die Klimakatastrophe an den Hochschulen nicht aufhalten. Und genau da sehen wir die größten gesellschaftlichen Zusammenhänge und sagen, wir müssen allgemeinpolitisch agieren. Wir müssen in der Allgemeinpolitik auch diese Veränderungen erwirken. Wir werden auch Rassismus oder Antisemitismus oder whatever nicht an den Hochschulen abschaffen und sagen, sobald jemand vor der Hochschulpforte belästigt wird, ist es nicht mehr mein Problem, weil es ist nicht mehr hochschulpolitisch. Also wir haben den ganz klaren Zugang, dass wir für Studierende da sind und zwar immer und überall.
Jetzt muss ich noch den Herrn Schobesberger fragen nach seinem Ziel für eine Koalition in der Exekutive?
Ja, vielleicht ein Wort noch, weil es nicht ganz zusammenpasst, nämlich, also wenn man sich einerseits mit diesen Gruppierungen solidarisiert und die unterstützt, die ja wirklich scharf Kritik üben und dann gleichzeitig aber der Bundesregierung als Bundes-ÖH, wo ihr drin sitzt, gerade im Klimaschutz die Note 3 gibt, das passt nicht zusammen. Also entscheidet euch, entweder ihr seid zufrieden mit der Klimaarbeit der Bundesregierung, auch der Grünen, oder ihr seid es nicht. Aber diese Zwischenpositionen, das zeigt eigentlich, wie uneins man sich da ist. Und in Wahrheit ist in der Bundes-ÖH, und das muss ich schon auch sagen, in den letzten 2 Jahren nicht wirklich viel Weitergang, was Studierenden wirklich was bringt. Und zu meinen Vorstellungen, damit sich das ändert, wir schließen genau wie die Aktionsgemeinschaft die Zusammenarbeit mit den beiden KSVs und dem RFS aus, einfach weil extremistische Tendenzen da einfach nichts verloren haben und damit können wir nicht arbeiten. Mit allen anderen sind wir gern gesprächsbereit. Wir wollen den Studierenden eine Chance geben, dass die Inhalte umgesetzt werden, die Studierende wirklich wollen. Und wenn diese Inhalte an Bord sind, dann sind wir gern bereit zu koalieren.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wir sehen, wie das ausgeht bei den Wahlen. Ich habe jetzt eine Frage, die allgemein, glaube ich, von großem Interesse ist, sich viele stellen, jetzt nicht unmittelbar ÖH, aber doch ohne Politik, die Herausforderung der künstlichen Intelligenz, dieses Tools, ChatGPT, das neu ist. Viele fragen sich, ist da für eine neue Welt, die hier entsteht? Wie sollen die Unis darauf reagieren? Was wird sich an den Studierenden an den Studien ändern, wenn sich diese künstliche Intelligenz durchsetzt, was ja wohl anzunehmen ist, Herr Schobesberger?
Also in jedem Fall muss man sagen, sie darf einmal nicht verboten werden. Das ist schon mal der Grundsatz. Es gab ja doch in Frankreich zum Beispiel schon ein Verbot von dieser künstlichen Intelligenz. Ich glaube, was alle Hochschulen machen müssen, ist Studierende auf ihr Leben vorbereiten. Und das Leben findet halt da draußen statt und deswegen darf die Universität kein Elfenbeinturm sein. Das heißt, man braucht diesen Praxisbezug im Studium und da gehört jetzt auch künstliche Intelligenz dazu. Das heißt, man muss diese künstliche Intelligenz, die verschiedenen Tools, das ist ja nicht nur ChatGPT, als Unterstützung verstehen, als Unterstützung im Lernen verstehen, wie auch ein Taschenrechner Unterstützung sein kann bei Mathematik. Und wenn man den Umgang damit gut lernt, dann kann man es auch tatsächlich nutzen, um einfach besser zu werden, mehr zu können und auch dann produktiver zu sein.
Alexandra Budanov, ist künstliche Intelligenz eher eine Gefahr oder ist da eher viel Potenzial drinnen, wie das der Herr Schobesberger
Ich würde es nicht als Gefahr nennen. Ich würde auch sagen, dass die Unis sich damit auseinandersetzen müssen. Es soll nicht verboten werden, sondern die Rektorate sollen sich damit beschäftigen, wie man einen guten Umgang damit findet. Aber künstliche Intelligenz wird nicht das kritische Denken an den Unis ersetzen können. Ich studiere Politik, Wissenschaft und Philosophie. Da geht es nicht ohne kritisches Denken. Da wird eine KI das niemals ersetzen können. Und da möchte ich auch noch kurz anhängen. Also Lukas, du sprichst immer vom realen Leben nach der Uni. Die Uni ist auch das reale Leben. Wir fangen nicht erst an zu leben, sobald wir auf den Arbeitsmarkt ausgespuckt werden. Wir leben jetzt auch schon und die Uni ist bereits das reale Leben. Deshalb, ja, wir müssen auch jetzt schon handeln und ja, gut leben können.
Mohamed Durmaz, künstliche Intelligenz und die Zukunft der Unis. Wie wird sich das ändern durch diese neue Technologie?
Ja, ich glaube, wir müssen, beziehungsweise die Hochschulen und auch die ÖH muss da schleunigst schauen, dass wir da nachkommen mit beispielsweise ChatGPT und auch anderen künstlichen Intelligenzen, weil wir da eigentlich schon lange hinten nach sind. Da hätte ich mir beispielsweise von einer ÖH auch eine Vorreiterrolle gewünscht. Natürlich sind die Hochschulen in der Pflicht, aber das ist auch die Aufgabe der ÖH, auch auf solche Themen das Licht zu richten und dass da auch was weitergeht. Wir sind auch eindeutig gegen Verbote, also man sollte viel mehr Wege finden, das einzubauen. Und beispielsweise kann man ja Richtlinien erarbeiten, inwiefern man es nutzen darf, inwiefern die Nutzung gestattet wird und inwiefern es halt dann keinen Sinn macht vielleicht.
Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass das Studium und die Universitäten generell immer wieder in einem Umbruch sind. Also das hat man jetzt sehen, die letzten 50 Jahre sehr gut gesehen. Es kommt immer wieder das Neues, es passieren Sachen strukturell, aber auch die von außen hereinwirken. Künstliche Intelligenzen werden sicher immer eine größere Rolle spielen und die Universitäten müssen damit umgehen können. Natürlich, ein Totalverbot macht keinen Sinn, aber man muss sich das schon ganz genau anschauen, wo kann man die sinnvoll einsetzen, wie kann man sie einsetzen. Die Alexandra hat das eh ganz gut ausgeführt. Es kommt mal schon auf Studium drauf an, wie stark ich es einbauen kann. Und dann muss man ja auch die ganzen Hintergründe dahinter sehen. Also die sind ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern die werden ja von irgendwem entwickelt und irgendjemand füttert da Daten ohne Ende rein und dann frage ich dort Sachen und gebe ja dadurch auch Teile meiner Persönlichkeit wieder, beziehungsweise was mich beschäftigt, was ich wissen will. Ich kann ja auch ChatGPT nach leckeren Rezepten für mein Mittagessen fragen. Also die Range reicht ja von bis und alles, was dann da irgendwie hineinkommt, wird dann ja auch irgendwie weiterverwertet, genauso wie Google schon eine riesige Datenkrake ist. Also man muss sich das einfach anschauen, wie kann man das sinnvoll verwenden, wie kann man das weiterbringen. Und wie gesagt, da stecken einfach ganz, ganz große Strukturen dahinter, die man einfach nicht unbedacht lassen kann, abgesehen von dem Nutzen, den ich im Studium habe, in der Seminararbeit, wo auch immer.
Ich habe jetzt noch eine allgemeine Frage an Sie, die jetzt nicht Uni betrifft, aber die uns in Europa wahnsinnig betrifft. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Soll Österreich Ihrer Meinung nach die Ukraine so weit wie möglich unterstützen in diesem Befreiungskampf oder soll sich Österreich eher raushalten aus der ganzen Sache? Wie sehen Sie das von Gras?
Also ich glaube, dass die Bundesvertretung dazu eh auch schon Beschlusslage hat. Ich kann dazu auch sagen, uns als ÖH war es natürlich wichtig, da sofort einzuschreiten und den Betroffenen dieses Angriffskrieges sofort Hilfe zukommen zu lassen. Wir haben da ein Hilfspaket aufgesetzt, das eine 500.000 schwer war, wo wir die Betroffenen einfach direkt unterstützen konnten.
Also Ukraine unterstützen, soweit es geht.
Ja. Natürlich, und auch die anderen Betroffenen. Also was mir da schon wichtig ist, ist, wir haben genauso belarussische und russische Studierende unterstützt, weil die Studierenden, die hier sind, die hier bei uns studieren und jetzt keinen Zugriff mehr auf ihre Konten hatten, die haben diesen Krieg genauso wenig ausgelöst wie andere Studierende in Österreich oder auch die ukrainischen Studierenden. Deswegen war es uns wichtig, den Betroffenen dieses Krieges direkt zu helfen.
Herr Murmas, möglichst Ukraine möglichst viel unterstützen aus österreichischer Sicht oder sich raushalten?
Ja, ich kann mich dem Marcel eigentlich anschließen. Also es ist sehr cool, dass die Bundesvertretung dort sehr schnell Hilfspakete oder auch Unterstützung angeboten hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig gewesen und auch eine gute Sache, wo wir natürlich mitgegangen sind und sollte auch in Zukunft natürlich so sein bei, falls ähnliche Krisen oder Kriege aufkommen sollten.
Jonas?
Das ist, glaube ich, einer der wenigen Punkte, wo wir uns wirklich fast uneingeschränkt einig sind. Also dieser Krieg ist absolut zu verurteilen. Das ist ein unfassbarer Angriff auch auf Europa. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu helfen, in jeder Hinsicht wie auch möglich. Und wir haben das zum Beispiel in Innsbruck, da wo ich auch im ÖH-Vorsitz bin, mit einem Buddy-System gemacht, wo man ukrainische Studierende Buddies zur Verfügung stellt, auch einfach um diesen psychischen Druck ein Stück weit aufzufangen, weil das natürlich enorm ist, wenn gegen das Heimatland Krieg geführt wird, dort Menschen getötet werden und da muss man sofort aktiv werden. Und ich finde, das ist an vielen Standorten und auch in der Bundes-ÖH tatsächlich gut vonstatten.
Als Frau Lilly, Solidarität mit der Ukraine oder sich eher raushalten? Was ist Ihre Linie?
Wir zeigen vollste Solidarität mit der Ukraine. Wir wahren keine Neutralität, was den Krieg angeht. Wir müssen die ukrainischen Flüchtlinge oder auch insbesondere die Studierenden, die jetzt aus der Ukraine hier hinkommen, aber auch allgemein alle Menschen, die aus der Ukraine hierhin flüchten, müssen wir unterstützen. Wir müssen so viel wie möglich helfen und da laut sein. Neutralität unterstützen wir nicht.
Danke einmal vorerst hier. Wir kommen zum zweiten Panel. Zum Schluss sehen wir uns noch einmal ganz kurz wieder. Ich freue mich, dass vom VSS Dönina Mattis hier ist. Hallo.
Hallo.
Frau Mattis studiert Ingenieurwissenschaften an der Uni für Bodenkultur in Wien. Der VSS Dö ist ja eine traditionsreiche Vereinigung, Verband sozialistischer Studierender im großen Bereich der österreichischen Sozialdemokratie. Ich wollte fragen, sind Sie SPÖ-Mitglied?
Ja, das bin ich. VSS Dö und die SPÖ sind zwar zwei unterschiedliche Dinge, aber ich bin ein Mitglied.
Und da geht es ja ziemlich drunter und drüber zurzeit in der großen sozialdemokratischen Familie. Wen unterstützen Sie bei dieser Mitgliederbefragung in der SPÖ um den Parteivorsitz?
Ich habe meine Stimme für Andreas Babler schon abgegeben.
Und das ist allgemein im VSS Dö, gibt es mehr Unterstützer für Babler als für Randy Wagner oder sonst wen, richtig?
Genau, wir haben uns auch öffentlich für den Andreas Babler ausgesprochen. Wir glauben, dass er Politik für die vielen macht und dass er auch eine Vision für die Hochschulen hat, die wir als VSS Dö auch teilen. Und auch ganz abgesehen von Hochschulpolitik auch wieder ernstzunehmende und ehrliche Sozialpolitik macht und die auch bei den Leuten ankommt. Also ich glaube, das ist ein richtiger Kurs gerade, der in der Politik in Österreich gerade in meinen Augen der richtige Weg ist.
Was erwarten Sie sich von einer SPÖ unter Andreas Babler für die Unis?
Für die Unis? Ja, ich erwarte mir, sollte man wieder in Regierungsverantwortung kommen, dass die Studiengebühren abgeschafft werden, dass die Studierenden sozial abgesichert werden, dass die Beihilfen erhöht werden. Und dass wir allgemein wieder weiter oder wieder zurückkommen zu einem freien und offenen Hochschulzugang. Man hat es da gesehen unter Hertha Firnberg in den 70er Jahren. Waren die Hochschulen schon nochmal deutlich anders, wie wir sie heute haben. Die Hochschulen sind eigentlich seit der UG-Novelle im Jahr 2002 immer näher an die Wirtschaft gerückt und immer mehr neoliberalisiert worden. Und das halte ich für eine sehr falsche Entwicklung. Wenn man die Universitäten immer mehr zur Ausbildungsstätte werden lässt, anstatt zu einem Ort der Bildung. Und diesen Schritt würde ich sehr gerne rückgängig gemacht sehen, damit man wieder hin zu einem Ort kommt, zu einer Uni kommt, die wirklich ein Ort für alle ist, die ein Ort der Bildung ist, ein Ort der Weiterbildung, der Forschung. Und ich glaube, diese Vision, ja, würde ich gerne wieder umgesetzt sehen.
Und wir sehen, ob diese Mitgliederbefragung in der SPÖ irgendwie eine Aufbruchstimmung schafft, die bis jetzt nicht wirklich erkennbar war. Von den Fachschaftslisten FLÖ ist Tanja Steger hier. Hallo.
Hallo.
Tanja Steger studiert Chemie an der Technischen Uni Wien. Sie ist Listensprecherin der FLÖ. Sie sind jetzt als Fachschaftsliste Teil der linken Koalition in der Hochschülerschaft. Wollen Sie das wieder? Wollen Sie so eine Koalition wieder haben? Oder denken Sie sich, wir sollen eigene Wege gehen?
Eigene Wege würde ein bisschen eine absolute Mehrheit voraussetzen. Das würden wir natürlich auch sehr schön finden, aber auch durchaus unrealistisch. Dementsprechend sind wir der Meinung, dass wir mit unseren Koalitionsfraktionen sehr gut zusammengearbeitet haben die letzten Jahre und das auch durchaus fortsetzen möchten. Das Wahlergebnis wird zeigen, was machbar ist in dem Sinne und was nicht von den Mehrheiten her, aber wir würden uns auf jeden Fall wieder eine linke Exekutive wünschen.
In der Vorgängerkoalition in der ÖH, da haben Sie der ÖH-Spitze vorgeworfen, Buckeln vor Türkis-Grün, also vor allem in Bezug auf die Grünen. Das hat dann beigetragen zur Auflösung 2020. Wie groß sehen Sie diese Gefahr heute?
Deutlich, deutlich geringer, wie auch die letzten Aktionen bei uns bereits gezeigt haben. Wir haben in dem einen Jahr, in dem die linke Exekutive zerbrochen war, sehr viele Gespräche als Fraktionen untereinander geführt, sehr viele Gespräche als Personen untereinander geführt. Und wir haben auch beim Antritt der jetzigen Exekutivperiode sehr stark darauf geachtet, dass sich die Menschen wieder verstehen, dass wir uns auf unsere Werte zurückbesinnen und tatsächlich auch einfach die Arbeit für die Studierenden in den Vordergrund stellen, im Gegensatz zu Fraktionsstreitereien untereinander.
Ebenfalls hier ist Lukas Pflanzer vom KSV KJÖ. Hallo. Hallo. KSV, der KSV, das ist der Kommunistische Studierendenverband Nummer 2, der zwei konkurrenzierenden KSV-Listen, die es ja gibt. In Österreich war interessant das Comeback der KPÖ in Salzburg, ist ein Thema, die KPÖ plötzlich in der Innenpolitik. Warum versöhnen Sie sich nicht mit der KSV Lilly und sagen, wir knüpfen da an und machen eine gemeinsame Liste? Wäre doch vielleicht ein Impuls, der dem Vorwurf, den es immer wieder gibt, Linke sind Sektierer, die streiten sich untereinander, obwohl sie grundsätzlich die gleichen Programme haben, entgegenwirkt.
Ich glaube, dass da der Unterschied auch sehr konkret bei der ÖH-Politik liegt, die wir angehen wollen. Das haben wir vor allem an der Universität Wien gesehen, wo der KSV Lilly als Teil der Koalition agiert und wir als Teil der Opposition. Da wurden viele Initiativen von unserer Seite, wie zum Beispiel die Einberufung einer Studierendenversammlung, also quasi einer Betriebsversammlung für Studierende, von der Koalition abgelehnt. Wir haben uns davon erhofft, dass wir wieder ein bisschen mehr Bewegung unter die Studierenden bringen, einen Raum schaffen zum Vernetzen und zum Austauschen, um damit tatsächlich dann auch Druck auf die Regierenden aufbauen zu können.
Das heißt, Sie sagen irgendwie, Sie sind KSV KJD, ist linker als KSV Lilly. Sag mal, habe ich das richtig verstanden?
Ich würde mal sagen, dass der Anspruch anders ist. Ja. Ich glaube, sagen, ob man links oder rechts ist, das ist ein bisschen sinnlos. Was aber wichtig ist, heißt der Anspruch und welche Strategie
wir verfolgen. Mehr auf Oppositionskurs. Ebenfalls hier ist Julian Gredlinger, hallo.
Hallo.
Julian Gredlinger studiert evolutionäre Anthropologie. Er ist der Spitzenkandidat einer Liste mit dem Namen Who the fuck is Herbert? Das klingt wie eine Juxliste. Sie sagen, Sie wollen keine Juxliste sein. Warum geben Sie sich dann so einen Namen?
Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, Herberts Einsatzkommando zur Revolution des Bildungswesens durch Etablierung von remoten Teilzeitangeboten hat sich den entsprechenden Namen Herbert genau deswegen gegeben, weil wir Inhalte grundsätzlich vor Namen oder Personen stellen, haben allerdings diesen gewählt, weil er eben grundsätzlich schon mal einen sehr ansprechenden Charakter hat. Und mit dieser Plattform wollen wir dann eben ganz pragmatische Studierendenpolitik umsetzen in Form von drei ganz konkreten Anliegen. Also eben einerseits den Ausbau des Teilzeitstudienangebots, also zu jedem Vollzeit eben das Teilzeitstudium. Andererseits eben eine zentrale Plattform, die von Seiten der ÖH bereitgestellt wird, um sämtliche Beihilfen, sei es jetzt Familienbeihilfe, Stipendien etc., über eine einfache Eingabemaske sozusagen beantragen zu können. Und als dritten Punkt eben, weil man es schon kennt, eben auch aus Zeiten der Pandemie, der Stream der Vorlesungen, Seminare oder so weiter, das wünschen wir uns zurück.
Da braucht man doch keine eigene Liste für. Ne? Wenn man sagt, man möchte eine gemeinsame App, okay, das wird da wahrscheinlich leicht, werden Sie andere leicht überzeugen, da brauchen Sie doch keine eigene Liste.
Das ist ein sehr spannender Punkt, ja, das stimmt tatsächlich. Viele andere Listen haben auch sehr ähnliche Forderungen wie wir, aber das ist dem Wesen der Sache geschuldet, weil tatsächlich sind das ganz zentrale Kernanliegen der Studierendenschaft. Und wir haben gesagt, wir legen da wirklich unseren Fokus drauf, damit da auch wirklich was weitergeht.
Aber keine Juxliste, weil man wird sehen, was die Studierenden an den Wahltagen dazu sagen. Frau Mattis, die Frage klimaneutrale Unis, die ist allen ganz, ganz besonders wichtig. Wie sehr gehen Sie d'accord mit dem, was in der vorhergehenden Runde gesagt wurde? Und was wollen Sie anders machen, wenn Sie wieder in die Exekutive kommen als bisher, damit was vorangeht in Sachen klimaneutrale Unis?
Ja, klimaneutrale Unis ist natürlich ein wichtiger Anspruch und ein Projekt, das man als Uni tatsächlich auch angehen sollte. Die BOKU, die Uni, an der ich studiere, ist da eh schon auf einem ganz guten Weg, gerade wenn man sich die Neubauten anschaut. Für uns als VSSDÖ ist aber definitiv der Anspruch, dass es nicht nur bei einer klimaneutralen Hochschule, bei mehr Fahrradunterstellplätzen oder bei einer veganen Mensa bleiben kann, sondern dass man auch einen systemischen Anspruch stellt und sich anschaut, woher kommt eigentlich diese Klimakrise, die wir gerade haben, wie ist diese zustande gekommen und wie kann man sie auch am allerbesten einbremsen. Und das, glaube ich, geht am allerbesten, wenn man sich anschaut, wie die Art, in der wir gerade wirtschaften, ist. Und es wurde vorhin schon kurz angesprochen, aber solange eben Großkonzerne Kapital daraus ziehen können, unsere Umwelt zu zerstören, solange werden wir es auch mit klimaneutralen Hochschulen nicht schaffen, aus der Klimakrise zu entrinnen. Und deswegen stellen wir da eben einen systematischen Anspruch. Das heißt für uns, dass wir systemkritische Lehre, Klimapolitik quasi in jedem Lehrplan drinnen haben wollen. Ganz egal, ob man jetzt BWL studiert oder ob man Umweltingenieurwissenschaften studiert. Jede Studentin, jeder Student sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie man denn die Art, wie wir wirtschaften, ändern kann, um klimaneutraler agieren zu können als gesamte Gesellschaft.
Blockadeaktionen wie von der letzten Generation, finden Sie das gut oder schlecht?
Das unterstützen wir.
Haben Sie schon mal mitgemacht bei so einer Aktion?
Nein, das nicht. Wir haben aber an der Uni, also in der ÖH, an der BOKU, wo ich auch bin, Erde brennt, die Übersetzungen durchaus unterstützt mit unseren Ressourcen als ÖH und haben uns auch beteiligt an den Streiks auf der Ebene schon. Ich war länger bei Fridays for Future aktiv, bei der letzten Generation war ich persönlich jetzt noch nicht dabei.
Daniel Steger, diese Blockadeaktionen, ist das, was sagen Sie zum Argument, das ist alles kontraproduktive, das bringt die Bevölkerung nur auf gegen diese klimapolitischen Aktivistinnen und Aktivisten?
Die größten Änderungen und vor allem die wichtigsten Änderungen auch im Aktivismus haben mit sehr radikalen Aktionen gestartet. Es wurden in den vergangenen Jahrhunderten zum Beispiel die Suffragettenbewegungen als extrem radikal gesehen und trotzdem waren sie extrem wirkungsvoll. Es haben bereits einige sehr stark und sehr medienwirksame und aufmerksamkeitswirksame Aktionen gezeigt, dass es notwendig ist, so präsent zu sein, damit die Anliegen ernst genommen werden.
Klimapolitik und KSV, wie sehen Sie die Möglichkeiten an der Uni hier etwas durchzusetzen?
Was vor allem bei der Uni, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, was manchmal ein bisschen untergeht, wir haben, glaube ich, schon auch schon gehört, gegen Klimawandel braucht es auch sehr viel Forschung. Da haben wir aber das Problem in Österreich, dass gerade die Forschung oft sehr unterfinanziert wird. Es fehlt vielen sehr jungen, motivierten Forscherinnen die Möglichkeit, tatsächlich dann an der Hochschule Fuß zu fassen, um sich dann eben auch mit klimaneutralen Projekten in diese Richtung umsetzen und forschen zu können. Das ist dann aber auch wieder ein allgemeiner Punkt daran, dass die Förderung für angehende Forschungen in Österreich einfach nicht ausreicht und es ein extrem kompetitives System ist, um da quasi irgendwie durchzukommen und irgendeinen Platz an der Uni zu ergattern.
Für die Liste Herbert, Klima haben Sie nicht genannt unter Ihren Prioritäten, weil das von allen anderen sowieso abgedeckt wird. Wie stehen Sie da?
Davon kann man grundsätzlich ausgehen, aber ich kann mich auch direkt den Vorrednerinnen anschließen. Also es ist ganz klar, auch als ÖH aus unserer Sicht hat man das allgemeinpolitische Mandat nicht ohne Grund. Und so sollte man eben auch als ÖH sich aktiv auch innerhalb der Gesellschaft dafür einsetzen, dass eben Klimaschutz nicht nur an den Hochschulen stattfindet, sondern eben auch allgemein in der Gesellschaft etabliert wird. Ja.
Allgemeinpolitische Mandat ist ein großes Anliegen der meisten Gruppen, glaube ich, außer dem RFS sind oder die Junos war auch nicht ganz klar, aber die meisten Gruppen sind dafür. Wir sind in Österreich in einer besonderen Situation jetzt. Es geht politisch in Richtung einer möglichen blau-schwarzen Koalition nach den nächsten Wahlen, wenn man sich anschaut, wie die ÖVP immer mehr Koalitionen mit den Freiheitlichen macht. Wie wirkt sich das auf die Atmosphäre an den Unis aus und wie ist der Unterschied in diesem Wahlkampf zu anderen Wahlkämpfen früher, Nina Matthes vom VSSD?
Ja, also wir sind ganz klar für das allgemeinpolitische Mandat. Gerade beim Thema Wohnen sieht man einfach ganz klar, das ist ein Thema, das eigentlich alle betrifft, aber das gerade für Studierende extrem relevant ist. Und so ist es auch bei Themen, die Bundesregierung betreffen. Man hat gesehen, 2002 oder um die 2000er-Wende bei der ersten schwarz-blauen Regierung, die Studiengebühren eingeführt haben oder wieder eingeführt haben, wie schädlich das für alle Studierenden waren. Und ich glaube, als ÖH muss man oder generell als politische Organisation muss man jede Plattform nutzen, die man hat, um eine solche schwarz-blaue Regierung wieder zu verhindern. Das glaube ich sehr stark, weil man eben gesehen hat, wenn man da nicht allgemeinpolitisch laut wird und aktiv wird und was dagegen sagt, dass man dann im Nachhinein sehr, sehr große Nachteile für die Studierenden hat, über die Studiengebühren, über Neoliberalisierung an den Hochschulen. Und das muss man auf jeden Fall verhindern. Diese Ebenen der Politik fließen im Endeffekt alle wieder irgendwo zusammen. Und zu sagen, das ist klar Studierendenpolitik und das ist klar Allgemeinpolitik, diese Trennung kann man nicht machen. Man sieht es beim Thema Wohnen, da gibt es Überschneidungen, man sieht es aber auch beim Thema der Bundesregierung. Ich kann da keine klare Linie ziehen und ich glaube,
die Wir haben vorher gehört vom Vertreter der Aktionsgemeinschaft, vielleicht gibt es eine Koalition, die nicht eine rein linke Koalition ist, auch mit der Aktionsgemeinschaft. Halten Sie das für denkbar, wenn es sich nicht mehr ausgeht für die linken Fraktionen, die jetzt die ÖH regieren, dass man mit der Aktionsgemeinschaft diskutiert, vielleicht auch anderen?
Also wir schließen auf jeden Fall auch den RFS aus in Gesprächen, reden sonst mal mit allen. Wir bevorzugen grundsätzlich eine Koalition auf der linkeren Seite, aber pauschal werden wir die Aktionsgemeinschaft nicht ausschließen.
Frau Steger, allgemein politisches Mandat, da kann man ja sagen, okay, die ÖH tut sich leicht, indem sie zur ganzen Weltstellung bezieht, ist leichter als konkrete Aufgaben an den Unis wahrzunehmen. So lautet die Kritik. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass man sich in politischen Diskussionen verzettelt vielleicht oder dass die Energie in politischen Diskussionen, allgemein politischen Diskussionen vor allem investiert wird und dadurch die Situation an den Unis vernachlässigt wird? Ist das wirklich tatsächlich eine Gefahr?
Nein, also in meinen Augen ist das absolut keine Gefahr. Zum einen durch den Aufbau der ÖH in den unterschiedlichen Ebenen, wo die Studienvertretungen ganz nah an den Studierenden in den Studiengängen drin sind und da direkt für die Studierenden da sind, die Hochschulvertretungen, die dann die gesamte Hochschule repräsentieren und da dann deren Anliegen sind und die Bundesvertretung, wo wir jetzt tätig sind, halt einfach wirklich in dem gesamtpolitischen Raum dabei sein sollte und die StakeholderInnen eben auch sehr stark in der Regierung und so weiter mit drin sind. Dementsprechend ist die Bundesvertretung auch dafür da, in politischen Diskussionen präsent zu sein, in politischen Positionen Stellung zu beziehen und eben für die Studierenden, weil wir haben schon sehr, sehr oft gehört, das Leben hört nicht an der Hochschultür auf. Genau deswegen sollten auch Studierendeninteressen außerhalb der Hochschule vertreten werden.
Aber eine Koalition mit der Aktionsgemeinschaft oder auch den Junos, die sind ja sicherlich nicht am rechten Rand, wenn man sie gehört hat. Halten Sie das für, wäre das wirklich eine dramatische Änderung oder ist das nicht, wäre das nicht vielleicht eine Widerspiegelung mehr der Realität als jetzt die linke Führung in der Exekutive?
Widerspiegelung der Realität ist ein bisschen schwierig, weil es gibt eine linke Mehrheit und dementsprechend ist eine linke Mehrheit Realität. Natürlich sind Studierenden Wahlergebnisse von denen im Bund immer ein bisschen anders. Das zeigen auch WählerInnenanalysen von Landtagswahlen, von Bundespräsidentschaftswahlen und Co., weil einfach Personen an den Studierenden, die jüngere Generation auch tendenziell immer mehr links wählen. Und das zeigt sich dann natürlich in der Hochschulpolitik wieder. Wir schließen keine Gespräche mit Junos oder AG aus, weil wir durchaus auch Überschneidungen in unserem Programm sehen, möchten aber trotzdem die Allgemeinpolitik in der Studierendenvertretung gesehen haben und präferieren deswegen eine linke Exekutive.
Lukas Pfanzer, KSV, Sie sagen, Sie sind Opposition, Opposition, Opposition. Aber jetzt sagen wir mal, es gibt ein Wunder und Sie hätten das Sagen in der ÖH. Was wäre für Sie der wichtigste Punkt, wo Sie sagen, das müsste anders passieren? Oder auch natürlich vielleicht in Koalitionen dann doch zu gehen? Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, oder zwei Punkte, das müsste sich ändern, da würden wir dann nicht mehr uns total auf Opposition konzentrieren?
Also wir haben uns noch nicht total auf Opposition konzentriert. Wir haben auch immer gesagt, wir sind bereit, in eine Koalition zu gehen. Wenn wir da halt sehen, dass dieser Anspruch tatsächlich gemeinsam mit den Studierenden Druck aufzubauen und das sehen wir als die einzige Möglichkeit, tatsächlich was durchzusetzen. Nur so, also das wäre für uns halt die eine große Bedingung, die wir in einer Koalition sehen müssten, damit wir darüber dem anschließen können. Von Fraktionen her, glaube ich, gibt es eben ein paar inhaltliche Überschneidungen mit anderen Fraktionen. Die sehe ich eigentlich bei AG und Junos nicht. Gerade bei den nachgelagerten Studiengebühren sehe ich das einfach nicht. Und natürlich schließen wir auch eine Koalition mit dem RFS aus. Aber natürlich erstmal hinsetzen werden wir uns mit der anderen Fraktion natürlich auch nach der Wahl.
Was ist jetzt allgemein zur Einschätzung der politischen Situation an den Unis? Was ist da für Sie der Haupttrend zurzeit? Gibt es so etwas wie einen Haupttrend der Politisierung in eine bestimmte Richtung?
Ich würde sagen, der Haupttrend verläuft einfach darin, dass dieses Bild, was man vielleicht noch früher hatte, in dem meine Eltern noch aufgewachsen sind, dass Studierende, die sind alle, haben eh alle so reiche und gestopfte Eltern, dass das einfach immer weniger der Fall wird. Wir haben schon vorher gesehen, vor der Teuerungskrise, dass 2/3 der Studierenden unterhalb der Armutskrise lebten. Diese Tendenz verstärkt sich Jahr für Jahr eigentlich immer weiter. Auch im Rahmen jetzt der Teuerungskrise, die wir jetzt erleben, belastet der Studierende massiv weiter.
Frage künstliche Intelligenz und ChatGPT, die ich auch schon in der ersten Runde gestellt habe. Julian Gredlinger, wie sollen die Unis darauf reagieren? Wie wird diese Technologie das Studium verändern, die Studien verändern?
Diese Technologie wird weit mehr als nur das Studium verändern. Sie wird die ganze Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, revolutionieren. Und Da darf sich die Uni nicht verschließen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist so, als würde man Google abdrehen. Also man muss das auf jeden Fall auch ganz aktiv fördern und auch in den Unterricht an der Uni einbinden. Und das ist unsere Position dazu. Also das heißt, als das nutzen, also GPT als Beispiel genannt, sollte man als das nutzen, was es ist, ein Werkzeug, um eben bessere Arbeit zu leisten.
Mehr Gefahr oder mehr Möglichkeiten in dieser künstlichen Intelligenz, Frau Matis, Frau Sestö?
Ich sehe das auf jeden Fall als Chance, dass man sich auch mal vom Grund auf eigentlich anschaut, wie denn gerade an den Universitäten gelehrt wird, wie auch abgeprüft wird und wie man das vielleicht auch etwas ändern könnte und damit auch die Hochschulen zu einem Ort machen, an denen weniger Leistungsdruck herrscht, an denen man einen positiveren Zugang zur gemeinsamen Lehre, untereinander Lernen auch hat. Also ich sehe das als gute Möglichkeit, sich hier von Grund auf eigentlich anzuschauen, wie das Bildungssystem funktioniert. Natürlich nicht nur an den Unis. So eine Revolution in der Digitalisierung ist natürlich auch immer am Arbeitsmarkt doch ganz spannend. Und ich glaube, auch da muss man sich anschauen, wie man vielleicht auch mit solchen Mitteln über eine Arbeitszeitverkürzung reden kann, weil die Produktivität steigern natürlich solche Tools immens. Und da muss natürlich auch dann für die Leute was zurückkommen. Also ich glaube, man kann das gerade auf allen Ebenen in der Gesellschaft als Chance nutzen. Ja.
Daniel Steger, Flö, es gibt ja in der Gesellschaft, ich meine, die Angst vor künstlicher Intelligenz. Irgendwie die Vorstellung ist, Computer werden uns irgendwann einmal regieren. Bei Ihnen oder hier höre ich die eigentlich nicht, sondern wir stehen eher das Potenzial dieser Technologie im Vordergrund. Die Angst gibt es bei Ihnen nicht?
Nein, gibt es nicht. Künstliche Intelligenzen sind gekommen, um zu bleiben, wie so viel anderes auch. Also sie müssen natürlich auch mit Wissen gefüttert werden. Das bedeutet zum einen ein immenses Potenzial, was man den künstlichen Intelligenzen alles beibringen kann und geben kann, was sie dann wieder reproduzieren können. Zum anderen muss das Ganze natürlich auch kritisch betrachtet werden. Man hat zum Beispiel ChatGPT gesehen, wo einfach um die Rassismen aus dem oder generell Diskriminierungsphrasen aus dem Programm rauszubringen, über Stunden hinweg Personen da sitzen mussten und sagen, diese Aussage fand ich diskriminierend, diese nicht und dementsprechend extremer psychischer Gewalt ausgesetzt waren und das zu Niedrigstlohnbedingungen. Das ist natürlich etwas, das muss bei künstlichen Intelligenzen absolut kritisch gesehen werden, wie sie mit dem Wissen gefüttert werden. Aber dadurch, dass wir das Wissen, das die künstlichen Intelligenzen erhalten, durchaus auch steuern können, deswegen sehe ich nicht, dass sie die Weltheit, also Menschheit oder Welt übernehmen sollen. Das ist in meinen Augen nicht realistisch.
Lukas Pfanzer, KSV. Die künstliche Intelligenz wird natürlich von amerikanischen Digitalmultis entwickelt, also den Oligarchen der Weltwirtschaft. Führt das dazu, dass Sie jetzt sozusagen als Linker sagen, Achtung, Hände weg, oder soll man es doch sich draufsetzen?
Nein, das würde ich natürlich so nicht sagen. Also es ist bei jeder Technologie kann man ein bisschen hinterfragen, okay, wie ist das so aufgebaut? Gerade so AI basieren ja auf einem Datensatz und sind quasi nur so gut wie dieser Datensatz und haben deswegen ihre eigenen Biases. Ich bin aber der Meinung, dass das AI sehr viele Chancen bietet. Man muss sich halt frühzeitig dran machen, sich halt zu überlegen, okay, was sind die Rahmenbedingungen, wie man es nutzen kann? Wir werden wahrscheinlich darüber diskutieren müssen, wie bewerten wir quasi, also wo ist dann beim wissenschaftlichen Arbeit der menschliche Input, den wir auch quasi so sehen wollen, wo kann man das quasi durch die Maschine dazu hinzuholen? Und wird sich natürlich auch die Frage stellen, wie man dieses Regelwerk regelmäßig updatet.
Also keine große Technologiefeindlichkeit unter österreichischen Studierendenvertreterinnen und Vertretern finde ich ziemlich gut, weil in der österreichischen Gesellschaft ist ja Technologiefeindlichkeit weit verbreitet. Noch auch die Frage zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich fange auch bei Ihnen an. Herr Pfanzer, soll sich Österreich eher raushalten und auf seine Neutralität zurückziehen oder soll Österreich diesen Befreiungskampf der Ukraine so stark wie möglich unterstützen?
Für mich ist die Neutralität sehr wichtig. Es ist Teil einer Garantie dafür, dass sich Österreich nicht an Kriege verwickelt. Die letzten Kriege, an denen Österreich beteiligt war, waren absolut verheerend. Aus diesem müssen wir es natürlich auch weiterhin raushalten. Wo ich Österreichs Rolle ganz stark sehe, ist vor allem in der Flüchtlingshilfe. Es sind ja viele Leute zu uns gekommen. Diese Leute gehören natürlich auch enorm unterstützt. Die haben Gewalt erlebt. Die brauchen psychische Betreuung, die brauchen natürlich finanzielle Unterstützung und das gilt natürlich auch für Studierende aus der Ukraine.
Aber Unterstützung des Befreiungskampfes der Ukraine, da höre ich bei Ihnen nichts dazu. Ich frage deshalb, weil sozusagen in meiner Jugend haben wir den Befreiungskampf der Vietnamesen unterstützt, sind auf die Straße gegangen und da hat keiner gesagt Neutralität. Sehen Sie das heute anders bei den Ukrainern?
Ich sehe vor allem halt eben Österreichs als aus einer Neutralitätsposition heraus als Möglichkeit, da irgendwie Verhandlungen zu führen, weil das Wichtigste ist, dass wir einfach möglichst schnell einen Waffenstillstand erreichen, damit das Sterben in der Ukraine aufhört.
Ich frage jetzt die Liste Herbert, Julian Gredinger, wie ist das Ukraine-Krieg?
Das ist es unserer Sicht, oder vielleicht soll ich dazu sagen, das ist jetzt keine offizielle Position von
Herbert. Von Ihnen, Herbert. Sie werden sich ja was dazu
meine,
gedacht
meine ganz haben. Persönliche Meinung zu dem Thema. Ist es doch, dass Österreich sich da sehr deutlich positionieren sollte, zumal Österreich ja auch nicht alleine dasteht auf der Welt, sondern eben Teil der Europäischen Union ist und sich in diesem Rahmen eigentlich an die Positionen der anderen Mitgliedsländer annähern könnte.
Also Sie sind auf Regierungslinie irgendwie da, wenn ich jetzt das so ein bisschen flapsig formuliere, die das ja tut. Sie unterstützt, die Bundesregierung unterstützt das, was die EU tut.
Ja, das ist zum einen wahr. Allerdings auf der anderen Seite bin ich durchaus der Meinung, entgegen der Aussage des Kanzlers, dass man eine Neutralitätsdebatte durchaus führen kann und auch sollte in Österreich.
Also ist nicht heilig, die Neutralität?
Nein, absolut nicht. Zumal die Neutralität uns auch erwiesenermaßen nicht davor, also es war nicht die Neutralität, die Österreich davor bewahrt hat, im Kalten Krieg sozusagen als Kernzielgebiet der Sowjetunion sozusagen einverleibt worden zu sein oder beziehungsweise jetzt. Das sind andere Faktoren wie die geografische Lage, aber genau, also Neutralitätsdebatte definitiv, ja.
Tanja Steger, eher Neutralität wichtig in Bezug auf die Ukraine oder eher Solidarität mit dem Befreiungskampf der Ukraine?
Absolute Solidarität mit den Betroffenen in der Ukraine. Einfach in ein anderes Land einzumarschieren, einen Krieg zu starten, das geht gegen jegliche Positionen, die ich einnehmen möchte. Ich bin absolute Pazifistin und möchte so viel Frieden wie möglich auf dieser Erde sehen. Dementsprechend finde ich diesen russischen Angriffskrieg absolut zu verurteilen und vollste Solidarität mit der Ukraine.
Aber pazifistisch heißt schließlich auch, dass man sagt, man tut auch den Befreiungskrieg der Ukraine, den Verteidigungskrieg unterstützen, oder?
Das ist durchaus eine Diskussion, die man führen kann, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Ich bin allerdings der Meinung, dass Verteidigung sich selber seine Werte, seine Werte verteidigen ist immer, kann man sehr falsch auslegen auch. Wenn man angegriffen wird und sich selber verteidigt, spricht das nicht gegen Pazifismus in meinen Augen. Dementsprechend ist eine Verteidigung durchaus auch solidarisierungswert.
Nina Matis, Österreich unterstützt ja über die EU auch Waffen für die Ukraine. Ist das gut oder soll man mehr auf Neutralität setzen? Wie sieht das der VSSDÖ?
Ja, also wir stehen absolut solidarisch mit den Betroffenen in der Ukraine. Wir kritisieren den Angriffskrieg von Putin und seinem Regime auf die Ukraine sehr stark. Wir haben an der ÖH ja auch, wie vorhin schon angesprochen, im Sozialreferat vor allem, in dem wir als VSSDÖ ja auch stark vertreten sind, schon lange die Ukraine-Soforthilfe eingerichtet. Und da ist eben ein wichtiger Punkt auch, dass wir nicht nur die Betroffenen in der Ukraine fördern, sondern alle vom Krieg Betroffenen. Weil dieser Krieg wird nicht vom russischen Volk gerade ausgeführt, sondern von Putin und seinem Regime. Und ich glaube, das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Genau, dass im Endeffekt eigentlich die Leute gerade darunter leiden.
Also Putin versteht, die es ja im sozialdemokratischen Biotop durchaus auch gibt, die gibt es im VSSDÖ nicht.
Würde ich jetzt, also nicht in dieser Auffassung, würde ich das nicht so sagen, nein.
Das war es zum ÖH-Wahlkampf 2023 vom Falterradio und vom Falter TV. Ich bedanke mich bei den Kandidatinnen und Kandidaten hier fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Die ÖH-Wahlen finden zwischen 9. Mai und 11. Mai statt. Wie sie ausgehen werden, das wissen wir natürlich nicht. Was wir aber sehr wohl wissen, ist, dass der Falter über den Ausgang berichten wird, inklusive aller Hintergründe. Ein Abo des Falter ist eine gute Idee. Es gibt auch Probeabos, die sind gratis. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.